hörst den Hormon Reset Podcast, der Podcast für alle Frauen, die ihre Hormone auf natürlichem Weg wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Finde dich nicht länger ab mit Zyklusproblemen, PMS, Wechseljahresbeschwerden, Schlafstörungen oder Gewichtszunahme. Ich bin Hormoncoach Rabea Kies und zeige dir, wie du gezielt über Ernährung, Naturheilkunde und einen hormonfreundlichen Lebensstil dich und deine Hormone wieder glücklich machst. Ja, herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie es der Titel zu dieser Podcast-Episode schon verrät, geht es heute um unseren magischen, wundervollen Beckenboden. Und dafür habe ich heute eine ganz besondere Expertin, die Expertin schlechthin eingeladen für den Beckenboden. Willkommen, liebe Nadja Dörner. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr und ich danke dir ganz arg für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du hast auch gerade ganz, ganz brandneu und aktuell dein neues Buch rausgebracht, Die Wechseljahre, mein Beckenboden und ich.
Genau.
Und warum spielt der Beckenboden gerade in den Wechseljahren oder vielleicht eben erstmalig für manche Frauen in den Wechseljahren eine immer wichtigere Rolle? Und ja, was können wir tun, um den Beckenboden zu unterstützen? So viel mehr besprechen wir heute. Und ich würde gerne tatsächlich einmal einsteigen und dich einfach fragen, wie bist du denn überhaupt zum Thema Beckenboden gekommen? Warum befasst du dich auch so detailliert mit dem Thema Beckenboden? Du bildest ja auch Frauen aus, du machst Kurse und so weiter. Wie war denn deine erste Berührung mit dem Thema?
Ja, das ist ganz witzig. Ich habe eine Ausbildung zur Wochenbettpflegerin gemacht, zur Mütterpflegerin. Und Thema in der Ausbildung oder ein Ausbildungspunkt war eben auch der Beckenboden. Der Beckenboden in der Rückbildung und der Beckenboden nach der Geburt und der Beckenboden in der Schwangerschaft. Eben speziell aufs Wochenbett ausgerichtet. Und dieses Thema und vor allem der Beckenboden, der hat mich so sehr fasziniert, weil ich mich selbst vorher auch nicht wirklich mit dem Thema Beckenboden auseinandergesetzt habe. Ich meine, der funktioniert einfach und dann macht man sich keine Gedanken drüber. Und so war der in meinem Leben auch kein großer Bestandteil. Und dann aber in der Ausbildung, und wie gesagt, der hat mich so sehr fasziniert, dass ich dann sofort im Anschluss eine neue Ausbildung begonnen habe, und zwar zur Beckenbodentherapeutin und eigentlich darauf mein Fokus liegt. Also gar nie wirklich in der Mütterpflege dann groß gearbeitet habe, sondern gleich gemerkt habe, ich brenne total für den Beckenboden und ich muss ganz vielen Frauen ganz viel Beckenbodenliebe weitergeben.
Ja, natürlich, gerade nach so einer Geburt ist natürlich der Beckenboden stark in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen haben natürlich eher auch erstmal jüngere Mütter die Aufmerksamkeit darauf. In jüngeren Jahren, im besten Falle, bildet er sich ja auch wieder zurück. Aber manchmal ist es eben so, dass eben gerade auch nach Schwangerschaften der Beckenboden weiterhin instabil bleibt, Frauen Inkontinenzprobleme haben, andere Beschwerden haben und das teilweise dann natürlich bis in die Wechseljahre tragen und dann das Fass im Grunde in den Wechseljahren überläuft, wenn die Hormone sich verändern. Wie siehst du da den Zusammenhang? Warum gerade die Wechseljahre? Warum sind Frauen in den Wechseljahren, warum ist das so ein wichtiges Thema? Du hast ja, wie gesagt, auch ganz spezifisch dein Buch dazu geschrieben.
Genau, in den Wechseljahren verändert sich eben unser kompletter Körper und unser Beckenboden ist Bestandteil von unserem Körper. Er ist einfach ein Teil und die Muskelmasse nimmt ab in unserem Frauenkörper in den Wechseljahren. Und aus was besteht der Beckenboden? Er besteht aus Muskelmasse. Er besteht aus Bindegewebe und auch Kollagen verlässt in den Wechseljahren leider oder auch schon vorher unseren Körper so nach und nach. Und Dadurch, dass der Beckenboden eben auch aus Kollagen und aus Muskeln besteht, leidet er, wenn er es nicht schon vorher getan hat, oftmals ab den Wechseljahren dann eben so richtig.
Ja, oft sind wir ja eigentlich schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, vorgeschädigt, vorbelastet. Das bezieht sich nicht nur auf den Beckenboden, sondern auch auf viele andere Körperbereiche, körperliche Beschwerden. Nur wir spüren das häufig vorher noch nicht. Aber wenn eben dann unsere schützenden Hormone sinken, dann kommt vieles zum Vorschein. Das bezieht sich, wie gesagt, auch auf andere Beschwerden, die dann sich als Hitzewallungen zeigen, als Schlafstörungen, als Verdauungsstörungen und, die wir ja als Wechseljahresbeschwerden bezeichnen. Aber im Grunde, ja, ist vieles tatsächlich auch schon vorher, ja, hat sich angebahnt, ne? Einfach durch unseren Lebensstil, durch den Stress, den wir erleben. Da kann sich, glaube ich, keine Frau richtig rausnehmen, genau. Und ja, Beckenboden ist natürlich ein großer Begriff, ne? Und was ich gerne mal jetzt am Anfang machen würde, es gibt, glaube ich, relativ viele Vorurteile über den Beckenboden, Vorannahmen, Irrtümer. Früher wurde zum Beispiel Beckenbodengymnastik unterrichtet. Und ganz anders der Beckenboden trainiert, als wir es eigentlich heute angehen. Also wir haben ja heute einen deutlich ganzheitlicheren, moderneren, funktionellen Zugang zum Beckenboden. Nimm uns da gerne mal rein. Also was kannst du heutzutage nicht mehr so stehen lassen, was man vielleicht früher gelernt hat?
Also, früher waren die klassischen Kegelübungen einfach in. Also, früher hieß es, naja, jetzt spann halt mal an jeder Ampel fünfmal deinen Beckenboden an. Das ist es aber nicht.
Was genau ist eine Kegelübung? Vielleicht hat
Also
doch vielleicht der
Kegel
eine oder andere noch
sind nach
nicht
dem
gehört.
Herrn Kegel benannt. Also das ist einfach anspannen und locker lassen. Ne? Einfach nur dieses Anspannen und Lösen. Das nennt man als Kegelübungen. Vielleicht auch mal ein bisschen stärker anspannen, ein bisschen langsamer wieder lösen. Aber einfach dieses einfache Anspannen und Lösen. Das sind die klassischen Kegelübungen. So wurde früher der Beckenboden trainiert. Oder viele kennen vielleicht auch Aufzug fahren, also den Beckenboden so nach oben ziehen oder was auch Gänseblümchen pflücken zum Beispiel. Genau, das sind so die klassischen
Und warum
Dinge.
denkst du, ist das nicht der richtige Zugang zum Beckenboden?
Weil der Beckenboden so nicht funktioniert, weil der Beckenboden ganz viele Teamplayer hat und er auch ein Teamplayer ist und er einfach mit der Rückenmuskulatur, mit den Adduktoren, mit den Abduktoren, mit Faszien, mit Sehnen, mit Bändern und mit der Hüfte, er einfach so ein Gesamtkonstrukt ist und man nur mit diesen klassischen Kegelübungen da nicht weit kommt. Der Beckenboden möchte ganz viele unterschiedliche Impulse aus unterschiedlichen Richtungen bekommen. Und er hat starke Muskulatur, er hat schnelle Muskulatur, die beim Niesen, beim Husten, beim Schnelllosrennen anspringen muss. Und diese Muskeln kann man eben durch unterschiedliche Trainings erreichen, aber nicht durch klassische Kegelübungen.
Naja, und vor allem, wenn wir immer von Anspannen sprechen oder der starke Beckenboden,
Ja.
dann impliziert das ja so ein bisschen, dass wir den irgendwie wirklich kräftigen müssen. Aber auf
Ja.
der anderen Seite ist ein starker Beckenboden eben auch ein entspannter Beckenboden.
Genau, und die
Bei manchen
entspannter.
Frauen ist das fehlende Puzzleteil, ne? Weil ja, manchmal ist der Beckenboden auch zu verspannt, zu angespannt.
Genau, das ist ein großes Problem und das muss man auch rausfinden, ist der Beckenboden. Viele Frauen leiden unter Inkontinenz. Und denken, oh, ich habe einen zu schwachen Beckenboden, ich muss jetzt anfangen zu trainieren. Aber das ist fatal, weil das ist genau das Falsche, zu trainieren, weil vielleicht haben sie einfach einen zu angespannten, zu festen Beckenboden. Und da bringt eben Training nichts, das verschlimmert die Inkontinenz dann nur oder die Symptome dann nur. Die müssten eigentlich viel mehr dehnen und entspannen und atmen. Und genau.
Ja, oder eben einfach anders trainieren, ne? Also
Oder anders
funktioneller,
trainieren.
nicht über die über die starke Anspannung,
Ja.
sondern über verschiedene Impulse, verschiedene Reizsetzungen. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber du hast das Thema schon erwähnt, Inkontinenz. Das ist ja so das klassische Symptom, woran man oft das als erstes auch denkt, also dass man dann eben, wenn man läuft oder Trampolin springt oder länger zu Fuß unterwegs ist, dass man dann einfach so ein paar Tröpfchen verliert. Was sind denn noch andere mögliche Anzeichen, dass mein Beckenboden vielleicht gar nicht so optimal arbeitet, vielleicht sogar, wenn ich gar nicht unter Inkontinenz leide?
Das beginnt oft schon, dass die Frauen viel auf die Toilette rennen, ja, dass sie ständig aufs Klo müssen, da dann aber überhaupt gar nicht so viel kommt. Oder dass sie nachts zum Beispiel häufig raus müssen, um auf die Toilette zu gehen. Dass sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben, Schmerzen im Beckenbereich. Ein Druckgefühl nach unten, bei, nach einem langen Tag, nach einem langen Arbeitstag, wo sie viel gestanden sind. Oder zum Beispiel ein Fremdkörpergefühl. Das sind auch Anzeichen schon, dass mit dem Beckenboden etwas nicht stimmt.
Ich habe auch gehört, manchmal können es sogar Rückenschmerzen sein, ne? Also,
Genau,
ja.
Schmerzen im unteren Rücken, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, er ein Teamplayer ist mit der Rückenmuskulatur, mit der Chormuskulatur, mit der Bauchmuskulatur eben zusammenhängt und ein schwacher Beckenboden zum Beispiel. Die Frauen haben oft auch eine schlechte Grundmuskulatur. Also jetzt zum Beispiel Frauen, die ein Hohlkreuz haben, ja, die haben auch einen spannungsloseren Beckenboden. Und dadurch kommen dann eben auch die Rückenschmerzen, was viele nicht wissen.
Ja, wodurch entsteht dann so ein schwacher Beckenboden? Ich sage jetzt mal, ich habe vorhin schon die Schwangerschaften erwähnt oder die Geburt, aber es gibt natürlich auch Frauen, die gar nicht schwanger waren, die eigentlich keine großen Probleme bisher hatten. Und ja, was können denn Beckenbodenbeschwerden, was kann das verstärken, was kann das auslösen?
Also, das kann der Job zum Beispiel sein, eine Frau, die jetzt irgendwie vielleicht als Landschaftsgärtnerin arbeitet, ja, die viel schwer hebt, Schubkarren schiebt und der Beckenboden eben durch diesen sogenannten Bauchraumdruck sehr belastet ist. Oder die in der Großküche arbeitet und diese Töpfe ständig tragen muss. Häufig ist es auch ein schlechtes Bindegewebe, also so eine Veranlagung einfach, dass man zu einem schlechteren Bindegewebe neigt und dadurch der Beckenboden ja, Schwäche zeigt und
Oder eben sehr wenig Aktivität, ne? Also, weil der Beckenboden natürlich auf Bewegung reagiert und auch auf Belastung. Und wenn man jetzt den ganzen Tag sitzt, viel sitzend unterwegs ist, Bürojob oder ähnliches hat, das kann ich mir auch vorstellen. Oder vielleicht eine schlechte Körperhaltung.
genau, eine schlechte Körperhaltung. Die Füße, wir können bei den Füßen anfangen. Also Knickfüße. Ja, man kann ganz easy einfach mal die Schuhe angucken. Wo sind eigentlich meine Schuhsohlen abgelaufen? Sind sie eher auf der Innenseite abgelaufen? Habe ich Knickfüße? Deutet auf einen spannungslosen Beckenboden hin. Dadurch kommt man ja dann auch gleich in die X-Beine. Ist man in den X-Beinen, rutscht man ins Hohlkreuz. Also ich fange immer bei den Füßen erstmal an, weil die einfach das Fundament sind und den ganzen Körper aufrichten. Und sind die Schuhe eher an der Außenseite zum Beispiel, an der Außenkante abgelaufen, deutet es dann schon auf einen spannungsvollen Beckenboden hin. Also da kann man auch ansetzen und mal gucken.
Das bedeutet also, dass unsere Körperhaltung auch einen direkten Einfluss auf unseren Beckenboden hat.
Ja.
Was wäre denn eine Körperhaltung, die den Beckenboden eher schwächt oder potenziell Beckenbodenbeschwerden auslösen könnte, irgendwann über die Zeit, über die Dauer?
Naja, schon eben Knick-Senkfüße, X-Beine, Hohlkreuz, eben so dieses Gehängte dastehen, nicht in der Aufrichtung zu sein.
Ja, das bedeutet also auf der anderen Seite, dass wir eigentlich eine aufgerichtete Körperhaltung brauchen, damit auch der Beckenboden sich optimal spannen kann. Magst du mal beschreiben, vielleicht auch wenn die Hörerin jetzt gleich mitmachen möchte, wenn sie das möchte, wie müsste ich mich denn hinstellen? Wie müsste ich mich positionieren? Wie müsste ich mich aufrichten? Woran darf ich denken, wenn ich meinen Beckenboden aktivieren möchte?
Also Punkt 1 ist erstmal, dass wir keine engen Hosen tragen, ja, und unser Bauch einfach nicht in engen, zu engen Hosen eingeklemmt ist. Denn dann fällt uns die tiefe Bauchatmung schwer. Wir atmen flach nur in der Brust und Zwerchfell und Beckenboden zum Beispiel gibt es auch einen Zusammenhang, ja. Die schwingen immer synchron und schön im Einklang. Habe ich aber meinen Bauch eingequetscht in eine viel zu enge Hose, nehme ich meinem Körper schon das Potenzial, dass er von alleine arbeiten kann, weil der Beckenboden nicht schön mitschwingen kann. Also das ist mal Punkt 1. Wir ziehen eine gemütliche Hose an und dann kann man sich gern mal hüftschmal hinstellen. Also die Beine sind leicht geöffnet und dann mal schauen, wie stehe ich denn wirklich, wie sind denn meine Füße? Und mal reinspüren und dann mal ganz bewusst das Fußgewölbe nach oben ziehen und bisschen auf die Außenkanten das Gewicht verlagern. Und dann merkt Frau, wie tatsächlich sich die Beine aufrichten. Ich komme aus der X-Beinhaltung raus, die Adduktoren gehen an, mein Becken kommt auf einmal in eine neutrale Position. Ich komme aus dem Hohlkreuz raus, ich stehe auf einmal aufrecht da, die Krone von meinem Kopf zieht nach oben und dann merkt man auch, dass es tatsächlich was im Beckenboden macht. Allein dadurch, dass ich mich ab und zu mal dran erinnere, wie ich eigentlich dastehe. Also so auf einem Fuß stehen und die Hüfte so raus und so schräg. Ja, das ist nicht so optimal. Man kann wirklich im Alltag, wir stehen so oft irgendwo rum, an der Kasse, an der Bushaltestelle, vom Kindergarten vor der Schule. Da kann man ab und zu mal einfach seinen Stand korrigieren und dem Beckenboden dadurch auch schon was Gutes tun.
Heißt aber nicht unbedingt den Bauch einziehen, oder?
Nein, heißt nicht unbedingt den Bauch einziehen. Wir atmen ja tief in den Bauch.
Ja, weil wir müssen ja auch davon ausgehen, wenn du sagst, aus dem Hohlkreuz rausgehen. Es gibt halt Frauen, die nicht genau wissen, wie mache ich das denn überhaupt?
Ja, da ziehe ich, da mache ich den unteren Rücken lang. Man stellt sich einfach vor, unten am Steißbeinspitzchen hängt ein Gewicht dran und das zieht so nach unten und dann spürt man, wie der untere Rücken lang wird, das Becken in eine aufrechte Position kommt. Und du hast recht, da springen jetzt die Bauchmuskeln an. Ja, da hat man schon das Gefühl, oh, auch mein Bauch ist ein bisschen aktiv. Das ist aber nicht Bauch einziehen. Das sind
Ja.
dann tatsächlich die tiefen Korsettmuskeln, die da dann automatisch anspringen und auch für Stabilität sorgen jetzt. Ne? Auch wieder diesen Bauchraumdruck. Darum geht es ja auch ganz viel Bauchraumdruck minimieren und kontrollieren. Und das mache ich eben auch durch eine gute Haltung. Denn wenn ich meinen Bauchraumdruck unter Kontrolle habe, habe ich weniger Druck auf meinen Beckenboden auch.
Ja.
Und entlaste ihn dadurch auch. Also es geht ja nicht immer nur ums Trainieren, sondern es geht auch um, wie kann ich meinen Alltag optimieren und meinen Beckenboden entlasten und ihm dadurch Gutes tun, weil ich einfach keinen Druck auf ihn gebe.
Ja, ich find's immer wieder super wichtig, den Frauen mitzugeben, dass es, ja, man kann den Beckenboden trainieren und das sollte man auch. Aber allein durch die Aufrichtung habe ich den Beckenboden schon in einer guten Spannung, in einer guten Aufhängung. Und wirklich immer mal wieder die eigene Körperhaltung zu reflektieren, immer mal wieder zu schauen, hänge ich im Hohlkreuz, steht mein Bauch raus oder eben ziehe ich vielleicht auch ein bisschen, ich finde immer, es hilft auch schon so ein bisschen das Schambein einfach ein bisschen zum Bauchnabel anzulehnen. Oder eben das kleine Säckchen am Steißbein sich vorzustellen. Und dann komme ich schon direkt raus aus dieser Vorneigung. Und das dürfen wir ja nicht vergessen, der Bauch sieht auf einmal viel schlanker aus.
Genau.
Wir ärgern uns immer über unseren Bauch, aber wenn ich meine Körperhaltung verbessere, dann sieht der automatisch schon schlanker aus.
Ja.
Na, und das
Ja.
finde ich auch immer, das finde ich auch so toll, dass auch Beckenbodentraining auch optisch etwas unterstützen kann. Also
Ja.
nicht nur Bauchtraining, sondern eben auch den Core, den Beckenboden mitnehmen für eine bessere Körperhaltung und Optik.
Und man hat sofort ja auch eine viel bessere, selbstbewusstere Ausstrahlung, wenn ich aufrecht daherkomme.
Ja, genau.
Ja.
Ja, super. Was würdest du denn sagen? In deinem Buch hast du ja auch verschiedene Beckenbodenübungen dargestellt. Die sehen aber gar nicht aus wie klassische Beckenbodenübungen. Wenn man mal von draußen guckt, denkt man, ach, die Nadja, die macht da so ein paar Fitnessübungen. Ne? Also das sind ja auch Übungen, die man im Fitnessstudio im Kurs teilweise macht, wenn man natürlich nicht die Anleitung, sondern einfach die Bilder sieht. Das heißt, Beckenbodentraining, wie du es unterrichtest, ist eben nicht, ich sitze da und ja, von außen sieht man
Fang
nicht,
an.
sondern der ganze Körper bewegt sich ja auch. Ne? Was ist da dein Ansatz?
Genau, weil ich eben, also mein Ansatz sind die Big Five, so nenne ich sie in meinem Buch, ja. Und wir beginnen mit der Wahrnehmung und wir machen Übungen zur Kräftigung, zur Ausdauer. Wir haben die reflektorische Muskulatur dabei. Die Hüfte spielt eine ganz große Rolle, Übungen zur Hüftmobilität. Und dann eben Entspannung. Und so bekommt der Beckenboden viele unterschiedliche Impulse und ich hole die Teammuskeln mit ins Spiel. Und das macht das Training dann auch ein bisschen abwechslungsreicher und es darf auch wirklich gern Spaß machen. Und viele Frauen entdecken dann in dem Buch vielleicht auch Übungen, wo sie denken, wow, das mache ich in meinem Fitnessstudio oder das mache ich in meinem Yogakurs. Jetzt müssen Sie nur noch so ein paar Sachen umstellen, nämlich mit der Atmung und Ihre Körpermitte noch etwas aktivieren und schon können Sie praktisch Beckenbodentraining in Ihr Training mitnehmen.
Ja.
Und das ist mein Ziel eben.
Du sagst ja auch, die Wahrnehmung spielt eine ganz große Rolle und davon bin ich auch ganz, ganz doll überzeugt. Ich glaube, die Frau muss erst mal lernen, überhaupt ihren Beckenboden, so wie er aufgebaut ist und arbeitet, wahrzunehmen. Denn wenn man einer Frau, die damit noch nicht viel Erfahrung hat, sagt, spann mal deinen Beckenboden an, dann spannen sie meistens den Po an. Also eigentlich gar nicht wirklich den Beckenboden. Und ich möchte gern einfach, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, aber es ist einfach wichtig und das möchte ich gerne nutzen. Vielleicht erklärst du uns mal so ein bisschen, ja, wie der Beckenboden tatsächlich aufgebaut ist und dass es eben mehr ist als nur den Po anspannen. Vielleicht auch mal, wie kann ich den erspüren jetzt so als erste Übung? Genau.
Genau, also der Beckenboden, Wahrnehmung ist ganz arg wichtig. In meinen Kursen, oder auch im Personal Training, ich brauche manchmal eine Stunde, wirklich eine Unterrichtsstunde, dass die Frauen hinspüren können und fühlen. Und dann müssen sie das Ganze noch mit der Atmung verbinden. Also das ist echt viel und es erfordert auch wirklich Konzentration und sich da dann auch mal drauf einzulassen, in einem Bereich zu spüren und zu atmen, der sonst halt einfach funktioniert und den man nicht so, außer man hat schon Probleme, mit in sein Leben nimmt. Und genau, also der Beckenboden ist, viele sagen immer, ja, es sind drei Schichten und dann Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3. Das ist alles so. Aber wir spannen den Beckenboden dann nicht in Schichten an. Ich erspüre zwar mit den Frauen auch die einzelnen Schichten, er wird dann aber in der Gesamtheit angesteuert und aktiviert. Und wichtig ist dann auch, dass ein schönes Lifting stattfindet, also so ein nach innen oben anheben. Und das nennen wir Lifting. Und Genau, und da bin ich meistens wirklich eine Stunde damit beschäftigt, bis ich den Frauen erklärt habe, wie sie hinfinden, wie sie atmen, wie sie liften und wie sie
Kannst du
dann
uns
auch
vielleicht eine
noch.
Idee geben? Du sprichst jetzt von Liften. Wenn die Frau das gerne für sich jetzt mal erspüren möchte, kannst du da einen Hinweis geben, machen können, ohne dass wir dafür jetzt eine Stunde brauchen?
Ja, ich sage den Frauen immer, setz dich mal hin, auf den Stuhl, setz dich aufrecht hin, Beine sind aufgestellt und dann atme tief ein in deinem Bauch, der nicht eingeklemmt ist in eine zu enge Hose und mit der Ausatmung versuch mal Klitoris und Damm aufeinander zuzuziehen. Das ist anatomisch natürlich nicht möglich, aber allein durch den Gedanken, okay, ich ziehe jetzt Klitoris und Damm aufeinander zu, du kannst gerne mal mitmachen, dann spürt man schon, wie sich etwas nach innen oben anhebt, ne? Und das ist wichtig. Und das wissen viele Frauen
Ja,
gar
und das
nicht.
dann einfach vielleicht ein paar Mal wiederholen mit unterschiedlicher Anspannung, meinst du, oder?
Genau, da kann man dann ein bisschen damit spielen. Ich mache es zum Beispiel total oft in meinen Kursen auch. Die Frauen lieben das. Ich lasse irgendeinen total coolen Song laufen und wir versuchen den Takt aufzunehmen, ja? Also schnelle Anspannungen, zwei, drei kräftigere, wo wir wirklich die Intensität steigern, dann wieder entspannen und so mal ein Song im Takt den Beckenboden mit aktivieren. Und den Beckenboden ist Tatsache, wie du gesagt hast, nicht Popo anspannen. Also das ist Tiefenmuskulatur, das ist tief in uns drin. Wir haben den Schließmuskel, zu dem wir schon guten Zugang haben, den wir gut finden. Dann haben wir die mittlere Schicht, wenn wir im tiefen Inneren versuchen, unsere Sitzbeinhöcker aufeinander zuzuziehen, ohne Po-Muskulatur. Und dann haben wir eben den Organheber, den wir durch dieses Lifting und so eine leichte Korrektur, also das Becken aufrichten, ansprechen können. Aber ich weiß, dass viele Frauen dann oft sagen, oh, und mit den ganzen Schichten und jetzt muss ich Schicht 1 und 2 und 3 anspannen. Nein, das ist nicht so. Also es ist ein Gesamtkonstrukt und so soll es auch behandelt werden.
Ja. Aber ich finde es schon mal gut, zumindest zu sagen, okay, dass man mal übt, Klitoris und Damm zusammenzuziehen oder eben auch die Sitzbeinknochen aufeinander zuzubewegen, ohne die Po-Muskulatur zu aktivieren. Dann hat man schon mal diese, weil der Beckenboden ist ja nun mal aufgespannt über das gesamte Becken und dann hat man zumindest mal diese zwei Dimensionen.
Und an die Sitzbeinhöcker kommt man immer ganz toll ran, wenn man sich auf was Hartes draufsetzt, wenn man die wirklich spürt, also auf einen harten Hocker oder auf einen Badewannenrand und dann wirklich mal so weit vorrutscht, dass man echt auf diesen harten Sitzbeinhöckern sitzt. Und dann mit der Ausatmung versucht, die aufeinander zuzuziehen
Genau, ohne
und
den Po anzuspannen.
ohne den Po anzuspannen.
Genau.
Und dann wackelt man mal so ganz leicht hin und her und merkt, ah, ich sitze jetzt ein bisschen weicher. Und wenn man die Spannung löst, merkt man richtig, wie die Spannung gelöst wird und man auf einmal wieder auf diesen harten Sitzbeinhöckern sitzt. Und dann weiß man auch, ah, ich habe es gefunden.
Ja. Kannst du uns noch eine Übung vorstellen, die die Frau vielleicht auch direkt mal anwenden kann, die einfach ist, die man auch super in den Alltag integrieren kann, die aber auch wirkungsvoll ist?
Ich mache viel oder gebe immer den Impuls, stellt euch doch öfter mal am Tag auf ein Bein. Denn dadurch, dass wir auf einem Bein stehen, ist der Beckenboden schon reflektorisch von alleine angespannt. Und wenn die Frauen dann noch zum Beispiel ihre Zähne putzen oder ihre Haare föhnen oder die Kartoffeln schälen oder wo oben Bewegung ist, dann kann man auch die Beckenbodenmuskulatur sehr, sehr gut trainieren. Dann auch wirklich wichtig, öfters mal in Entspannungspositionen liegen, also in den Schmetterling oder in die Haltung des Kindes. Der Beckenboden mag es auch, nach einem harten, langen Tag gedehnt zu werden. Und dann gibt es ganz, ganz viele tolle Wahrnehmungsübungen. Eine tolle Wahrnehmungsübung, wo die Frau wirklich, wo jede Frau zu ihrem Beckenboden findet, ist im Vierfüßlerstand. Und dann geht man in den Unterarmstütz. Und Schienbein und Spann liegen auf der Matte. Und mit der Ausatmung schiebt Frau Schienbein und Spann in die Matte. Und allein durch diese Aktivierung merkt man schon, wie der Beckenboden und die komplette Chormuskulatur anspringt. Nur dadurch, dass ich Schienbein und Spann in die Matte geschoben habe. Und das ist schon mal eine ganz tolle Übung, um wahrzunehmen und auch schon ein bisschen zu kräftigen.
Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass der Beckenboden auch im ganz normalen Alltag bei Alltagshandlungen entweder belastet wird und vielleicht meine Inkontinenzprobleme sogar verstärkt. Und auf der anderen Seite können wir natürlich uns auch beckenbodenfreundlich in unserem Alltag bewegen und verhalten. Was sind so Verhaltensregeln, ich nenne es jetzt einfach mal so, für einen, ja, um den Beckenboden zu schützen?
Ja, wieder der Bauchraumdruck, den wir kontrollieren, also dass wir wirklich schwere Gegenstände, also es muss ja nicht so schwer sein, das reicht ja uns unser Einkauf, den wir ins Haus schleppen oder aus dem Auto rausheben, dass wir eben da unsere Körpermitte schließen und achten, dass der Beckenboden dabei geschont wird.
Das heißt, ich aktiviere meinen Beckenboden, meinst du, bevor ich zum Beispiel jetzt schwere Gegenstände anhebe?
Genau, ich aktiviere meinen Beckenboden und meine Körpermitte, also ich ziehe den Nabel ein bisschen zur Nase, mache einfach meine Mitte fest und heb dann die schweren Gegenstände an. Das ist zum Beispiel was. Man kann richtig gehen, also richtiges Gehen, beckenbodenfreundliches Gehen, dass man auf der Mitte von der Ferse aufkommt, schön über die Außenkanten, da bei dem Thema waren wir vorhin auch schon, schön abrollt, dass man dann eben auch die Hüfte und sein Becken schön mit einbezieht und den Oberkörper, die Schultern dagegen, eben dieses spiraldynamische Gehen, die Arme mitnimmt. Eigentlich ein ganz natürlicher Gang, aber den haben wir verlernt und den tue ich auch den Frauen immer in den Kursen wieder zeigen. Genau, dann öfters mal auf einem Bein stehen, das hatten wir. Ganz arg wichtig ist auch das Kloverhalten optimieren. Man kann dem Beckenboden Gutes tun, indem man richtig pinkelt. Und ich habe geschrieben, pinkeln wie die Prinzessin und kacken wie der Kutscher. Und genau.
Heißt was genau?
Also
Richtig?
pinkeln tun wir aufrecht, eben wie die Prinzessin, dass uns das Krönchen nicht vom Kopf rutscht und gekackt wird wie der Kutscher. Wir holen die Knie hoch. Wäre super, wenn die Knie dann so auf Bauchnabelhöhe sind. Mit einem Hockerchen oder mit einem kleinen Eimerchen. Irgendwas steht ja immer im Bad rum. Und dann tatsächlich, da darf man sich dann so vorlehnen und vielleicht auch auf die Oberschenkel abstützen und den Po ins Klo hängen. Und dadurch muss man weniger pressen beim Stuhlgang.
Ja,
Eine ganz
genau.
tolle.
Das Pressen ist ja wirklich nicht optimal, oder?
Nein, das Pressen ist nicht optimal. Vor allem Pressen auf einen geschwächten Beckenboden ist einfach nicht optimal. Deshalb Pressen sollte eigentlich immer vermieden werden. Und deshalb ist es wichtig, das Toilettenverhalten zu
Ja.
optimieren.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt wirklich Inkontinenzprobleme habe oder dauernd auf die Toilette muss? Hast du da einen ersten Tipp, was mir da helfen kann?
Also, da kommt es drauf an, was genau es jetzt ist für eine Inkontinenz
Das
oder,
sind
aber
jetzt
es
auch
gibt ja
zwei verschiedene
Frauen.
Dinge, gebe ich zu. Genau,
Du,
aber wenn jetzt eine Frau sagt, oh, ich fühle mich so unwohl, ich fühle mich gar nicht mehr sicher, weil ich nicht weiß, ob mein Beckenboden hält, hast du vielleicht irgendeine Empfehlung, was sie schneller auch umsetzen kann, weil es braucht ja Zeit, den Beckenboden zu stärken.
ja, es braucht auf jeden Fall Zeit, den Beckenboden zu stärken. Und ein Beckenboden braucht auf jeden Fall auch 3 bis 4 Monate, bis er auftrainiert und gestärkt ist. Und wie du sagst, es braucht Zeit. Also die Frau muss sich dann leider an so kleinen Erfolgen freuen. Aber jetzt eine schnelle Lösung, die gibt es nicht. Also.
Ist denn immer der Beckenboden beteiligt an Inkontinenzproblemen oder gibt es andere Dinge, die eben außerhalb des Beckenbodens sind, die für Inkontinenz sorgen können?
Ja, auch Organsenkungen können für Inkontinenzprobleme sorgen. Also wenn die Blase eben nicht mehr an der ursprünglichen anatomischen Stelle ist, wo sie eigentlich hingehört, aufgrund von zum Beispiel einer Gebärmutterentfernung. Ja, ist eine Gebärmutter entfernt worden, hat die Blase einfach mehr Platz zur Verfügung, der Darm auch. Und irgendwann im Lauf der Zeit nehmen die diesen Platz und diesen Raum eben auch ein, der ihnen zur Verfügung steht. Und dann ist die Blase vielleicht nicht mehr in der korrekten Form und das kann auch Probleme verursachen.
Und hilft dann Beckenbodentraining in
Ja,
dem Fall?
Beckenbodentraining hilft auch bei Organsenkung. Bei Grad 1 und 2 auf jeden Fall. Und ab Grad 3, 4 muss man dann gucken, ob man vielleicht noch zusätzlich mit einer Pessartherapie das Ganze unterstützt. Aber ein guter Beckenboden und ein gut trainierter Beckenboden kann natürlich Organe, die auf ihn drücken und die sich ein bisschen absenken, einfach auch halten. Ein nicht trainierter Beckenboden und ein zu schwacher Beckenboden kann das nicht.
Du hast ja uns schon jetzt ganz gute Ausblicke gegeben. Du hast gesagt, innerhalb von 3, 4 Monaten ist es möglich, den Beckenboden zu stärken. Manchen Frauen dauert das zu lange. Und wie realistisch ist es denn, wenn ich dranbleibe, dass mein Beckenboden wirklich auch stärker wird, dass ich meine Beschwerden loswerde? Wie ist da deine Einschätzung?
Also es ist sehr realistisch. Man kann mit Beckenbodentraining tatsächlich sehr, sehr viel Lebensqualität zurückerlangen.
Und wie oft müsste ich denn da trainieren?
Ich setze immer dreimal die Woche an. Bei mir trainieren die Frauen montags, mittwochs, freitags, damit sie dann das Wochenende frei haben. Und wir lassen immer einen Tag Pause dazwischen zur Regeneration und zum Muskelaufbau. Und ich glaube, ist der Leidensdruck wirklich so hoch, ist es auch möglich und die Übungen sind ja auch oft so aufgebaut, dass man sie wirklich mit in seinen Sport nehmen kann oder mit in den Alltag nehmen kann.
Ja, und ich finde eben immer, es ist ja nicht nur das gezielte Training, sondern es ist ja der beckenbodenfreundliche Alltag, den wir ja auch immer nutzen können. Und je mehr ich meinen Beckenboden auch wieder wahrnehme und spüre, wie er eigentlich ja mich den Alltag über begleitet bei allem, was ich tue, können wir ihn ja auch mehr integrieren. Darum geht es ja vor allem auch, ne?
Ja.
Ja. Genau, also Training, aber auch Alltag, aber auch, ich hatte ja die Ehre, dass ich in deinem Buch
Ja.
ein kleines Interview geben
Nein,
konnte
ich hatte die Ehre.
zum Thema Ernährung in den Wechseljahren. Und du hast ja auch gezielt auch das Thema Ernährung aufgegriffen in Zusammenhang mit dem Beckenboden. Warum ist Ernährung so wichtig?
Weil mein Buch ganzheitlich ist und dann gehört die Ernährung einfach dazu. Also Frauen jetzt zum Beispiel mit, nehmen wir mal Stuhlinkontinenz, die müssen über die Ernährung ihren Stuhl managen, ja? Die müssen ihn fester machen oder Frauen mit Reizdarm möchten ihn vielleicht, nee, andersrum. Die Frauen mit Reizdarm möchten ihn fester machen, genau. Und Frauen, die schon eine Senkung haben und einen harten Stuhlgang haben und jedes Mal auf dem Klo so pressen müssen. Also da kann man mit der Ernährung sehr, sehr viel tun. Und wie wir es ja vorhin, ich meine, da bist ja du die Expertin, man kann auch ja, Kollagen, Östrogen, Progesteron kann man ja auch alles mit der Ernährung bisschen anregen.
Nicht nur ein bisschen. Also unsere
Gen
Hormone haben nun mal ihre Bausteine über die Ernährung. Und deswegen, wenn wir unseren Hormonen nicht die Bausteine geben, die Nährstoffe, die Mikronährstoffe, die Makronährstoffe, dann sieht es eben auch mit den Hormonen schlecht aus. Und da Hormone ja eben auch die Beschaffenheit unseres Gewebes, unserer Muskulatur oder auch knöchernen Strukturen bestimmen, ist das einfach ein extrem wichtiger Bestandteil. Ja, Hormongesundheit und Beckenbodengesundheit hängen tatsächlich in den Wechseljahren umso mehr zusammen. Na, haben wir ja am
Genau.
Anfang gesagt, ich wollte jetzt gar nicht so tief auf das Thema Hormone eingehen,
Doch, aber ich
weil.
finde, wir sollten das Östrogen schon auch erwähnen, weil das ist ja in Sachen Beckenboden sehr, sehr
Genau,
wichtig.
ja. Das haben wir am Anfang besprochen, dass die sinkenden Hormonspiegel, Östrogenspiegel, da eine Rolle spielen. Aber wir müssen das jetzt nicht so auf endokrinologischer Ebene bearbeiten. Ich glaube, für mich ist es erstmal wichtig, dass die Frau einen praktischen Zugang zu dem Thema hat, weiß, dass sie etwas tun kann, dass sie proaktiv sein kann und ihren Beckenboden unterstützen kann. Aber natürlich spielt Ernährung, aber auch Stress, ja, und überhaupt Alltagsverhalten eine wichtige Rolle,
Ja.
genauso wie Schlaf.
Ja.
Na, und was ich gerne von dir nochmal erfahren möchte, was denkst du denn, ist denn so für die Frau, die sagt, ich möchte jetzt wirklich anfangen, ich möchte mich meinem Beckenboden zuwenden, was ist dann dein wichtigster Tipp, den du ihr geben möchtest? Vor allem auch, damit sie dranbleibt, dass sie die Geduld aufbringt.
Dann ist mein wichtigster Tipp tatsächlich, dass man sich eine Therapeutin sucht, die sie begleitet. Wenn man wirklich Probleme hat, ist es einfach schön, jemand guckt sich das mal ganz genau an, nimmt, spricht mit ihr, guckt, wie ist ihr Lebensstil und tut ein Therapieprogramm einfach auf sie und ihr Leben abstimmen mit den richtigen Übungen, schaut auch drauf, führt sie die Übungen richtig aus. Und also mein Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich eine Beckenbodentherapeutin sucht, die
Ja, du sitzt ja wo? Also wo findet man dich regional?
mich findet man in Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart.
Genau, also alle Frauen, die dort wohnen, haben jetzt Glück. Die können direkt zu Nadja in die Praxis gehen.
Ja.
Natürlich gibt es auch Therapeutinnen, Therapeuten in anderen Städten. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch dein Buch. Das ist ja auch der Grund, warum du es geschrieben hast, damit Frauen da auch einen Zugang erstmal bekommen und vielleicht Dinge erstmal für sich selber umsetzen, sich mal informieren können und wenn dann gezielte Hilfe wichtig und notwendig ist, sich dann vielleicht natürlich auch eine entsprechende Fachkraft sucht.
Ja.
Genau. Nadja, möchtest du gerne zum Schluss noch irgendetwas uns mitgeben? Haben wir irgendwas nicht besprochen, was du aber als ganz wichtig empfindest?
Also ich finde es einfach wichtig, dass die Frauen mehr nach sich schauen und nach ihrem Beckenboden gucken und nach ihrer Gesundheit gucken und sich nicht immer hinten anstellen. Denn das, finde ich, ist immer das große Thema, auch bei allen Frauen, die zu mir in die Praxis kommen. Man hätte schon so viel früher etwas tun können und hätte bestimmt auch schneller Erfolge erzielt, wie wenn sie immer so lange warten, bis es einfach nicht mehr auszuhalten ist. Und das ist einfach typisch Frau. Und
Und trotzdem können wir immer wieder und zu jeder Zeit beginnen. Das finde ich auch.
können wir
Wir
ja, aber
können
es ist.
nicht die Vergangenheit verändern. Wir können nach vorne gucken und jetzt aktiv werden. Wir wussten es einfach in dem Moment vielleicht auch nicht besser. Und vielleicht hat in dem Moment auch noch niemand diesen Podcast gehört, sondern erst
Ja,
jetzt.
genau.
Ja, klar. Aber das höre ich so oft. Hätte ich mal früher, hätte ich das mal früher gewusst.
Ja.
Kein Problem. Du kannst jetzt
Ja,
starten. Es ist
genau,
nicht
du
zu
kannst jetzt
spät.
starten.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Wir
Ja.
können jederzeit uns selbst wichtig nehmen, unsere Gesundheit
Ja.
wichtig nehmen und in die Selbstverantwortung gehen. Ja, dann danke, liebe Nadja, dass du da warst. Ich werde auf jeden Fall dein Buch, aber auch deine Website verlinken in der Beschreibung zur Podcast-Folge und dann kann gerne jede Frau, die sich für dein Angebot interessiert, auf dich zukommen, oder?
Ja, ich freue mich.
Danke dir.
Ich danke dir auch für das nette Gespräch.